Stell dir mal vor, du hast einen ganz normalen Schlüssel zu deiner Wohnung. Aber in dem exakten, winzigen Millisekundenbruchteil, in dem du diesen Schlüssel im Schloss herumdrehst, bist du rechtlich gesehen der absolute Herrscher deines Landes. Du stehst komplett über dem Gesetz, du hast unbegrenzte Macht und sobald die Tür aufschwingt, bist du wieder ein ganz normaler Bürger.
Das ist, das ist ein ziemlich krasses Bild.
Richtig. Das klingt total nach einem bizarren Gedankenexperiment. Aber auf genau diesem fundamentalen, fast schon beängstigenden Prinzip basiert die Sicherheit zahlloser Computersysteme weltweit. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise. Unser Quellmaterial für diese Analyse ist diesmal ein ziemlicher Brocken. Es ist eine detaillierte Zusammenfassung für eine Abschlussprüfung im Bereich Systemadministration, genauer gesagt für Linux.
Ja, und wer dieses Dokument nun mal eben so überfliegt, der sieht vermutlich nur endlose Tabellen. Alles voller kryptischer Terminalbefehle, Konfigurationspfade und irgendwelcher Parameter. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze echt wie ein reines Vokabelheft für IT-Techniker.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Unsere Mission heute ist nämlich definitiv nicht das stumpfe Auswendiglernen von Kommandos. Wir wollen die Philosophie hinter diesen scheinbar trockenen Textzeilen entschlüsseln. Wenn du, der uns gerade zuhört, diese Quellen nämlich wirklich verstehst, dann lernst du, wie ein Betriebssystem auf seiner allertiefsten Ebene eigentlich, ja, denkt.
Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Es geht um die Logik dahinter.
Und der logischste Ausgangspunkt dafür ist einfach die Architektur selbst. In der Linux-Welt spricht man da vom File System Hierarchy Standard, kurz FHS. Dieser Standard definiert nämlich nicht einfach nur, wo Dateien abgelegt werden, sondern er erzwingt eine richtig strikte philosophische Trennung. Und zwar zwischen statischen Daten, variablen Daten und den eigentlichen Systemprozessen. In den Notizen zur Gryttens-Vorbereitung wird das auch massiv betont. Da steht quasi, dass das Verständnis von diesem FHS zwingend erforderlich ist, bevor man überhaupt den allerersten Befehl ins Terminal tippt. Und ich muss zugeben, bisher dachte ich immer, eine Festplatte sei einfach, naja, ein großer Container für Ordner.
Mhm. Ja, das denken viele am Anfang.
Aber dieser FHS trennt die Dinge wirklich nach ihrem Zustand. Das Wurzelverzeichnis, also dieses einfache Slash-Zeichen, ist der Startpunkt. Aber dann spaltet sich die Logik sofort auf. Man kann sich das ein bisschen wie den Bauplan einer Stadt vorstellen, oder?
Ja, absolut. Die Stadtanalogie passt da hervorragend.
Wir haben also etc., das wäre dann sozusagen das Rathaus für die globalen Konfigurationen. Dann Home, das sind die Wohnbezirke der Nutzer. Und Bin oder Urzbin, das ist der allgemeine Werkzeugkasten für alle.
Aber warum diese extreme Fragmentierung? Warum liegt das ausführbare Programm nicht einfach direkt neben seiner eigenen Konfigurationsdatei?
Das hat vor allem mit der Verwaltbarkeit auf Systemebene zu tun. Wenn du ausführbare Programme strikt von den Konfigurationen und Benutzerdaten trennst, dann kannst du Laufwerke mit völlig unterschiedlichen Berechtigungen ins System einhängen.
Ah, okay.
Du könntest zum Beispiel das Verzeichnis USBIN, in dem die ganzen Kernprogramme liegen, einfach read-only, also komplett schreibgeschützt, in das System einbinden.
Warte, das bedeutet also, selbst wenn ein Angreifer irgendwie ins System eindringt, kann er die Kernprogramme gar nicht manipulieren? Ganz genau, weil das Dateisystem selbst, also auf einer sehr hardwarenahen Ebene, jeden Schreibvorgang kategorisch blockiert. Konfigurationen in etc. hingegen, die müssen ja im laufenden Betrieb veränderbar sein, weshalb sie auf einer anderen beschreibbaren Partition liegen können.
Das System schützt sich also durch physische und logische Isolation quasi selbst. Und in genau dem Zusammenhang bin ich auf ein Konzept gestoßen, das mich beim Lesen wirklich extrem fasziniert hat. Die sogenannten Phantomverzeichnisse.
Oh ja, die sind extrem spannend.
In den Quellen werden Ordner wie PROC und SYS als virtuelle Dateisysteme beschrieben. Und da steht, die verbrauchen absolut 0 Byte Speicherplatz auf der Festplatte. 0.
Richtig. Und sie verbrauchen deshalb keinen Speicherplatz, weil sie auf der physischen Festplatte schlichtweg gar nicht existieren. Diese Verzeichnisse werden vom Kernel, also dem absoluten Kern des Betriebssystems, dynamisch im Arbeitsspeicher generiert. Und zwar in dem Moment, in dem das System bootet.
Aber Moment mal, wenn ich jetzt den Befehl ls in diesem PROC-Verzeichnis ausführe, dann sehe ich da hunderte von Dateien. Da gibt es eine Datei namens CPU-Info oder MEM-Info. Ich kann die sogar öffnen und echten Text darin lesen. Wie kann das denn sein, wenn die gar nicht existieren?
Das ist, was du da siehst, ist eigentlich eine Illusion, die das Betriebssystem für dich erschafft. Linux verfolgt ja diesen zentralen Ansatz, alles ist eine Datei. Wenn du jetzt also in Proc CPU-Info liest, öffnest du keine echte Textdatei, die irgendwann mal irgendwo auf der Platte gespeichert wurde.
Sondern?
In der exakten Sekunde, in der du diesen Lesebefehl absetzt, fängt der Kernel deinen Befehl ab, fragt den Prozessor in absoluter Echtzeit nach seinem aktuellen Zustand, formatiert diese rohen Hardware-Informationen dann als menschenlesbaren Text und schickt sie direkt an deinen Bildschirm. Proc ist also überhaupt keine Ablage, sondern eine Live-Schnittstelle direkt in den Puls der Maschine.
Wow, okay. Das erklärt natürlich auch diese massive Warnung, die fettgedruckt im Handbuch steht, dass man von Proc oder Sys niemals, unter gar keinen Umständen, ein Backup machen darf.
Oh ja, das wäre fatal.
Wenn ich jetzt also ein Backup-Programm anweise, diese Ordner zu kopieren, dann würde das Programm ja quasi versuchen, einen reißenden Fluss einzufrieren, oder? Es würde versuchen, Prozesse zu sichern, die im nächsten Millisekundentakt schon gar nicht mehr existieren oder permanent ihre Größe ändern.
Genau das ist das Problem. Das Backup-Programm würde unweigerlich in eine Endlosschleife geraten. Es würde versuchen, diese ständigen System-Status-Abfragen als statische Daten auf eine Festplatte zu schreiben. Das System würde irgendwann einfach an purer Überlastung kollabieren.
Wahnsinn. Um sich in dieser komplexen, teilweise ja komplett virtuellen Architektur zu bewegen, reicht es also nicht, einfach nur stumpf Kommandos abzutippen. Die Quellen listen da eine ganze Reihe von Werkzeugen auf, die auf den ersten Blick echt rudimentär wirken. Aber wenn man genauer hinschaut, sind die extrem auf Effizienz getrimmt.
Hast du da ein konkretes Beispiel aus dem Material?
Ja, nehmen wir mal den einfachen Kopierbefehl, CP. Wenn ich ein riesiges Projektverzeichnis sichern will, tippe ich laut den Unterlagen nicht einfach CP, sondern die Profis nutzen CP-U.
Ah ja, das U steht dafür Update. Und der Mechanismus dahinter ist ziemlich smart. Der prüft nämlich die Innotes der Dateien im Dateisystem, speziell die sogenannte Modification Time. Bevor das System auch nur ein einziges Byte über den Bus kopiert, vergleicht es den Zeitstempel der Quelldatei mit dem der Zieldatei drüben auf dem Backup-Laufwerk.
Und nur wenn die Quelle einen neueren Zeitstempel hat, wird der Kopiervorgang wirklich ausgeführt. Ist die Datei im Backup schon identisch oder vielleicht sogar jünger, überspringt der Befehl sie einfach komplett. Das spart bei tausenden Dateien natürlich enorme Ressourcen.
Definitiv. Das ist der Unterschied zwischen einem System, das flüssig läuft, und einem, das durch sinnlose Schreibvorgänge in die Knie gezwungen wird.
Ein weiteres Tool, das mir sofort ins Auge gesprungen ist, nennt sich TAC. T-A-C. Das ist ja einfach das Wort Cat rückwärts geschrieben.
Richtig. Und genau das tut es auch.
Ja, es gibt den Text einer Datei rückwärts aus, beginnend mit der allerletzten Zeile. Zuerst wirkte das auf mich, ehrlich gesagt, wie so ein unnötiger Taschenspielertrick. Wer liest schon gerne rückwärts?
Bis man dann vor einem 20 GB großen Logfile eines komplett abgestürzten Datenbankservers steht.
Exakt. Exakt mein Gedanke, als ich den Use Case in den Unterlagen verstanden habe. Stell dir vor, ein Server crasht um 3 Uhr nachts. Der Fehler, der zu diesem Absturz führte, ist natürlich der allerletzte Eintrag ganz unten in dieser gigantischen Datei.
Mhm. Logisch.
Wenn ich das Logfile jetzt konventionell mit Cat öffne, dann fängt das System an, mir die ganzen Millionen fehlerfreien Einträge vom letzten Monat chronologisch auf den Bildschirm zu laden. Mein Terminal friert wahrscheinlich komplett ein, lange bevor ich überhaupt den heutigen Tag erreiche.
Genau. Und mit TAC wird die Datei vom Dateiendemarker, dem EOF, einfach rückwärts eingelesen. Der absolut neueste, relevanteste Fehler springt dir in der allerersten Sekunde direkt ins Auge. Und das, ohne dass Gigabytes an irrelevanten Altdaten durch den Arbeitsspeicher gepumpt werden müssen. Das ist einfach Effizienz durch die simple Umkehrung der Verarbeitungsrichtung.
Das ist so simpel, aber so genial. Dazu gesellen sich dann noch spezialisierte Filter wie Basename. Das isoliert aus einem ewig langen, absoluten Pfad wie var-log apache 2 error.log einfach nur den reinen Dateinamen, also error.log.
Solche kleinen Werkzeuge sind quasi die atomaren Bausteine für gute Skripte.
Okay, das ist also die Architektur und das sind unsere smarten Werkzeuge zum Navigieren und Lesen. Aber echtes Administrieren bedeutet ja, das System wirklich zu verändern, also Dienste neu zu starten, Konfigurationen im Rathaus, also in ECC, umzuschreiben, Netzwerkeinstellungen anzupassen. Dafür brauche ich absolute Privilegien. Ich brauche Sudo.
Richtig. Sudo, das steht für Superuser Do. Das ist der Mechanismus, mit dem ein ganz regulärer Benutzer kurzzeitig und vor allem kontrolliert Befehle mit den Rechten des Root-Administrators ausführen kann.
Und genau an diesem Punkt hatte ich beim Lesen echt einen intellektuellen Konflikt mit den Quellen. Wenn Sudo mir diese quasi gottähnliche Macht gibt, warum steuert man das dann über eine hochkomplexe, extrem anfällige Textdatei namens ECC Sudoers? Warum implementiert man in so einem modernen System nicht einfach ein simples, rollenbasiertes Schaltersystem? So nach dem Motto, darf alles oder darf nichts?
Least privilege, also das Prinzip der geringsten Berechtigung, komplett verletzen würde. Dieses Prinzip besagt nämlich, dass ein Prozess oder eben ein Benutzer zu absolut jedem Zeitpunkt nur exakt die Berechtigungen besitzen darf, die zur Erledigung seiner unmittelbaren Aufgabe zwingend erforderlich sind.
Also gibt es in einem guten System keine pauschalen Administrator-Accounts, die einfach immer alles dürfen?
Niemals. Stell dir mal ein reales Szenario vor. Du hast einen Entwickler, nennen wir ihn Max, und der benötigt das Recht, einen ganz spezifischen Webserver-Dienst neu zu starten. In einem simplen Schaltersystem müsstest du ihn dafür zum Volladministrator machen.
Was wahrscheinlich keine gute Idee ist.
Definitiv nicht. Das würde bedeuten, er könnte den Dienst zwar neu starten, aber er könnte auch völlig unbemerkt die Firewall deaktivieren oder mal eben die komplette Passwortdatenbank kopieren. Die Sudoist-Datei hingegen erlaubt dir eine unglaublich granulare Kontrolle. Du schreibst dort eine Regel rein, die besagt, dieser spezifische Entwickler Max darf den Befehl bin systemctl restart nginx ausführen. Punkt. Nichts anderes.
Ah, und er kann dann auch keine anderen Parameter anhängen, die ich nicht explizit erlaubt habe.
Richtig, das System blockiert alles andere.
Das leuchtet ein. Aber die Art und Weise, wie das System diese Sudoist-Datei liest, die birgt eine gewaltige Falle. Das wird in der Prüfungsvorbereitung extrem betont. Die Parsing-Logik folgt dem Prinzip The Last Match Wins. Der letzte Treffer gewinnt. Die Datei wird nämlich strikt von oben nach unten abgearbeitet.
Und was hier faszinierend ist die Unterscheidung zwischen kumulativen Rechten und Overrides, also Überschreibungen. Die Sudoers-Engine ist nicht so wie andere Programme, die beim ersten passenden Treffer einfach abbrechen. Sie liest die gesamte Datei stur bis zum bitteren Ende durch.
Okay, also wenn ich jetzt Zeile 10 habe und da steht, die Gruppe der Entwickler darf Logfiles ansehen. Und weiter unten in Zeile 50 steht, der Entwickler Max darf den Webserver neu starten. Dann summieren sich diese Rechte für Max, oder? Das wäre dann dieses kumulative Prinzip. Er darf am Ende beides.
Genau. Und das ist auch der völlig unproblematische Teil. Kritisch wird es erst beim Override, also wenn sich Dinge widersprechen. Insbesondere in Kombination mit Parametern wie einem Passwortzwang. Angenommen, du definierst ganz am Anfang der Datei, dass die Administratorengruppe zwar alle Befehle auf dem System ausführen darf, aber aus reinen Sicherheitsgründen dabei immer zwingend ihr eigenes Passwort eingeben muss.
Was ja ein total logischer Schutz ist gegen jemanden, der sich einfach heimlich an einen ungesperrten Schreibtisch setzt, wenn der Kollege beim Kaffee holen ist.
Genau, so ist es gedacht. Und jetzt stell dir vor, ein unerfahrener Kollege fügt ganz unten in dieser Datei eine vermeintlich harmlose Regel hinzu, weil Max ein bestimmtes Skript dringend automatisieren muss. Er schreibt ans Ende der Datei, Max darf dieses Skript ohne Passwort eingeben. Er nutzt dafür das NopsWithD-Tag. Er vergisst aber in der Eile, das spezifische Skript zu benennen und schreibt versehentlich all.
Ah, warte. Weil die Datei von oben nach unten gelesen wird und der letzte Treffer gewinnt, überschreibt diese eine fehlerhafte Regel ganz unten dann die strikte Passwortregel von ganz oben.
Exakt.
Das heißt, Max, obwohl er ja in der Admin-Gruppe ist, muss plötzlich für gar keinen Befehl mehr ein Passwort eingeben, weil die unterste Zeile der Sudoers-Engine den letzten endgültigen Befehl gibt.
Ja, das System tut exakt das, was konfiguriert wurde, ohne auch nur eine Sekunde nach dem tieferen Sinn zu fragen. Und um genau solche katastrophalen Überschreibungen in der Hauptdatei zu verhindern, nutzt man in der modernen Administration diesen Trick mit dem Drop-in-Verzeichnis etc/sudos.d.
Ah, Anstatt also diese riesige empfindliche Hauptdatei zu editieren, lege ich einfach eine kleine, separate Textdatei mit der Regel für Max in dieses sudoers.d-Verzeichnis und das System liest dann die Hauptdatei und hängt den Inhalt von diesem Drop-in-Verzeichnis technisch gesehen einfach ganz am Ende an.
Richtig. Dateien in diesem Ordner gewinnen immer, weil das System sie ganz am Schluss einliest. Es ist viel sicherer, es ist modular und du kannst Regeln durch das simple Löschen einer kleinen Datei wieder zurücknehmen. Ganz ohne das Risiko, dir durch einen Tippfehler die zentrale sudoers-Datei zu zerschießen und dich selbst aus dem System auszusperren.
Wenn wir jetzt also diese extrem granularen Rechte haben, kommen wir zu dem Punkt, wo wir als Admins massiv ins System eingreifen. Wir wollen ja nicht nur mal eine Datei kopieren, wir wollen oft aber tausende Dateien analysieren und manipulieren. Ich habe mir in den Quellen die Werkzeuge Find, Set und Org genauer angesehen. Und besonders bei Find musste ich meine Denkweise komplett umstellen.
Inwiefern?
Naja, es ist halt keine einfache Suchmaschine.
Find durchsucht den Verzeichnisbaum zwar iterativ, das stimmt schon, aber seine wahre Stärke liegt definitiv in der Aktionsklausel.
Ja, in den Quellen wird da so ein ziemlich aggressives Beispiel aufgeführt. Find.name.bug.delete. Find sucht dann nicht nur, es ist eine echte Ausführungsmaschine. Es durchforstet das System nach diesen Backup-Dateien und vernichtet sie einfach im Bruchteil einer Sekunde komplett synchron zum Suchvorgang. Da gibt es keinen Papierkorb und auch keine Sind-Sie-Sicher-Nachfrage.
Es ist gnadenlos effizient.
Aber was ist, wenn ich Dateien nicht einfach löschen, sondern deren Inhalt verändern will? Da taucht in den Texten immer wieder Set auf, der sogenannte Stream-Editor.
Set ist darauf optimiert, Textströme quasi im Vorbeifliegen zu manipulieren. Wenn du zum Beispiel einen fehlerhaften Pfad in tausenden Zeilen Konfiguration hast, dann jagst du den Text einfach durch Set und tauschst per Regex-Muster die Zeichenketten aus. Und zwar ohne die Datei jemals interaktiv in einem Editor öffnen zu müssen.
Es ist also wie so ein extrem flinker, blind arbeitender Lektor, der in Millisekunden Wörter austauscht. Aber dann gibt es da noch AUG. Und die Prüfungsvorbereitung widmet AUG wirklich ein komplett eigenes Kapitel. Das ist ja offenbar kein einfacher Editor mehr, oder?
Nein, AUG ist tatsächlich eine Turing-vollständige Programmiersprache. Der entscheidende Unterschied zu Set ist, dass AUG Text nicht einfach als eine eindimensionale Kette von Zeichen begreift. Für AUG sind das strukturierte Datensätze und Felder. Stell dir das eher wie so ein Fließband in einer Fabrik vor.
Okay, das musst du mir genauer erklären. Wie schaut AUG denn auf so eine Zeile Text?
Stell dir vor, du leitest den Output von einem Netzwerk-Log direkt in Org um. Jede Zeile in diesem Log ist für Org ein eigenständiger Datensatz. Das Programm spaltet diese Zeile völlig automatisch anhand von Leerzeichen oder anderen Trennzeichen auf. Die IP-Adresse ganz vorne landet dann zum Beispiel in der Variablen $1. Der Zeitstempel vielleicht in $2. Und der HTTP-Statuscode in 9.
Das heißt, ich kann auf die Spalten direkt zugreifen. Ich muss nicht mehr kompliziert nach Mustern oder Wörtern suchen. Ich sage einfach, gib mir Spalte 1.
Genau. Und weil es eben eine Programmiersprache ist, kannst du auch rechnen und logische Bedingungen verknüpfen. Du könntest dem Fließband sagen, prüfe jede Zeile. Wenn der Statuscode in Spalte 9 ein 404-Fehler ist, dann nimm die IP-Adresse aus Spalte 1 und speichere sie in einem Array.
Krass.
Das Faszinierende dabei ist die Speicherverwaltung. AWK liest eine Zeile, verarbeitet sie, gibt sie aus oder speichert nur einen aggregierten Wert und wirft die ursprüngliche Zeile sofort wieder aus dem Arbeitsspeicher. Deshalb kannst du mit ARC selbst auf einem winzigen Server mit nur 2 GB RAM problemlos einen Log-File von 500 GB Größe analysieren, ohne abzustürzen.
Und da kommen dann wahrscheinlich auch diese speziellen Beginn- und Endblöcke ins Spiel, die im Skript so prominent erwähnt werden, oder?
Ja, exakt.
Der Beginnblock bereitet die Arbeitsumgebung vor, noch bevor überhaupt die allererste Zeile eingelesen wird. Zum Beispiel setzt er eine Zählervariable auf 0. Dann rattert der Text Zeile für Zeiler durch die Hauptlogik auf dem Fließband. Und wenn die halbe Terabyte-Datei verarbeitet ist, schaltet sich der Endblock ein und druckt dann erst das saubere Fazit, also die fertige Summe oder den Durchschnitt, auf den Bildschirm. Das ist Datenverarbeitung mit echter chirurgischer Präzision.
Wenn wir das jetzt aber mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir hier auch das enorme Potenzial für ein Desaster. Ein Tool, das in Sekundenbruchteilen Gigabytes an Daten durchsuchen, filtern und manipulieren kann, ist quasi eine Waffe, wenn es in die falschen Hände gerät.
Mhm, absolut.
Wie stellst du als Admin sicher, dass ein regulärer Benutzer, der ein wirklich brillantes Ox-Skript geschrieben hat, damit nicht einfach die privaten, geheimen Daten eines anderen Benutzers ausliest oder mit Find löscht?
Und hier wird's wirklich interessant. Jetzt kommen wir nämlich zur Identität und zu den Dateirechten. Jeder, der mal ein bisschen was mit Linux gemacht hat, weiß, dass Passwörter nicht mehr in der etc. Passwede stehen, sondern sicher gehasht und ausgelagert in der etc. Shadow gespeichert sind. Das schützt erstmal die Identität. Aber um zu verhindern, dass neu erstellte Dateien sofort für jeden lesbar sind, nutzt Linux das Konzept der U-Mask. Und ich muss zugeben, in meiner anfänglichen Naivität dachte ich beim Lesen, das sei einfach eine simple Mathematikfunktion, so eine Art Subtraktion.
Ja, das ist ein klassischer Fehler. Es wird oft fälschlicherweise als Subtraktion gelehrt, weil das Ergebnis im oktalen Zahlensystem meistens ähnlich oder gleich aussieht. Aber technisch gesehen ist Unmask ein bitweiser AND-NOT-Operator.
Genau das hat mich beim tieferen Lesen der Quellen echt verwirrt. Der Ausgangspunkt ist ja klar. Das System ist paranoid. Wenn ein Programm eine Textdatei erstellt, bekommt sie niemals Ausführungsrechte. Sie startet maximal mit den Rechten 666. Also Lesen und Schreiben für den Besitzer, die Gruppe und alle anderen.
Richtig. Und ein Verzeichnis startet bei 777, weil da das Ausführungsbit zwingend nötig ist, um überhaupt in das Verzeichnis, also physisch, hineinzuwechseln. Ohne das X-Bit prallt man am Verzeichnis einfach ab.
Okay, und jetzt kommt diese U-Mask ins Spiel. Nehmen wir mal den Standardwert 027. Wenn das eine ganz normale Subtraktion von 666 wäre, dann kämen wir auf 639. Aber eine 9 existiert im oktalen Rechtesystem ja gar nicht.
Exakt, weil es eben eine Maske ist, die Rechte wegnimmt.
Ja, die 666 bedeutet binär ja 1110, 1110, 1110. Die Maske 027 blendet jetzt bestimmte Bits gezielt aus. Die 2 entzieht der Gruppe das Schreibrecht. Die 7 entzieht allen anderen einfach sämtliche Rechte, lesen, schreiben, ausführen. Das System blendet die Rechte aus der Maske aus den maximalen Rechten aus. Übrig bleibt dann 640. Ich darf alles, meine Gruppe darf nur lesen, der Rest der Welt sieht gar nichts.
Du hast es perfekt zusammengefasst. Die Maske subtrahiert nicht, sie blockiert. Sie verhindert systemweit, dass Dateien versehentlich mit zu offenen Rechten geboren werden. Doch dieses rigide System stößt schnell an seine Grenzen, wenn wir über Kollaboration sprechen.
Das bringt uns zu den Spezialbits, die wie so kleine Ausnahmen in den Naturgesetzen des Dateisystems wirken. Das erste ist das Sticky-Bit. Das findet man ja oft auf dem temporären Verzeichnis TMP. Dieses Verzeichnis hat die Rechte 1777. Jeder auf dem Server darf dorthin schreiben. Wenn wir beide jetzt aber gleichzeitig in TMP arbeiten, was hindert mich dann daran, einfach deine temporären Dateien zu löschen? Ich meine, wir haben beide volle Rechte in dem Ordner.
Das Sticky-Bit verhindert das. Das ist diese vorangestellte 1. Es überschreibt die normale Logik. In einem Ordner mit Sticky-Bit prüft der Kernel vor jedem einzelnen Löschvorgang nicht nur, ob du generell Schreibrechte für den Ordner hast, sondern er vergleicht auch deine Benutzer-ID mit dem Besitzer der spezifischen Datei. Sind die beiden IDs nicht identisch, wird dein Löschbefehl mit einem Permission Denied gnadenlos blockiert, selbst wenn der Ordner auf 777 steht.
Das ist wirklich eine geniale und elegante Lösung für geteilte Arbeitsbereiche. Aber das zweite Spezialbit, das Set-UID-Bit. Das führt uns direkt zu unserem Gedankenexperiment vom Anfang zurück. Zu dem Wohnungsschlüssel, der dich für eine Millisekunde zum Herrscher macht.
Set-UID, also Set-User-ID, ist vermutlich das heikelste Konzept im gesamten VHS. Wenn eine ausführbare Programmdatei dieses Bit gesetzt hat, dann wird der Prozess nicht mit den Berechtigungen des Benutzers gestartet, der den Befehl gerade eingetippt hat. Das Programm erbt für die exakte Dauer seiner Ausführung die Rechte des Benutzers, dem die Datei gehört.
Und das Standardbeispiel dafür in den Unterlagen ist der Befehl usr-bin-password. Wenn ich als User mein eigenes Passwort ändere, muss das System den neuen Hashwert ja in diese geheime Datei etc. Shadow schreiben. Diese Datei gehört root und darf von absolut niemand anderem berührt werden. Ich als normaler User habe null Rechte daran.
Mhm.
Wenn ich aber den passwd-Befehl aufrufe, greift dieses setuid-Bit. Weil die Datei passwd im root-User gehört, leiht mir das System für einen winzigen Moment die absolute root-Macht. Das Schloss dreht sich, ich bin der König, die Datei etc. Shadow wird geöffnet, mein neues Passwort wird hineingeschrieben, das Programm beendet sich sofort wieder und ich bin wieder ein ganz normaler Bürger.
Und genau hier, genau an dieser Nahtstelle, entsteht die Gefahr der Privilege Escalation, also der Privilegienausweitung. Wenn der Code des Passwed-Programms zum Beispiel einen Pufferüberlauffehler hätte, dann könnte ein geschickter Angreifer das Programm gezielt zum Absturz bringen, während es gerade als Root läuft.
Oh, verstehe.
Und dann startet er einfach eine eigene Befehlszeile, eine Root-Shell. Er würde den Schlüssel umdrehen, aber anstatt die Tür zu öffnen, würde er das Türschloss komplett ausbauen und permanent als König im Raum bleiben.
Wow. Deshalb vergrößern Systemadministratoren wahrscheinlich so viel Zeit damit, das System regelmäßig nach unautorisierten Set-UID-Dateien zu scannen. Es sind quasi designte Sicherheitslücken, die aber für den regulären Betrieb absolut unverzichtbar sind. Wahnsinn. Wir haben heute echt eine massive Menge an Architektur durchdrungen. Wir haben gesehen, dass die Trennung im FAS kein Zufall ist, sondern wirklich die absolute Basis für die Systemsicherheit.
Absolut.
Wir haben verstanden, warum Sudors Regeln durch diese kumulative und überschreibende Logik besser in kleine Drop-in-Dateien ausgelagert werden sollten. Wir haben gelernt, dass Werkzeuge wie Org keine simplen Texteditoren sind, sondern speichereffiziente Fließbänder für Daten. Und wir haben die bitweise Mathematik der UMASK sowie das wirklich gefährliche Potenzial des Set-UID-Bits analysiert.
Und wer all diese Mechanismen wirklich verinnerlicht, der sieht in der Befehlszeile plötzlich kein kryptisches Chaos mehr. Man lädt ein hochgradig deterministisches Regelwerk, in dem Ursache und Wirkung extrem direkt und logisch miteinander verknüpft sind.
Und genau deshalb ist dieses Wissen weit mehr als nur trockener Prüfungsstoff für IT-Studenten. Es geht um pure, fehlerfreie Logik. Wenn du begreifst, wie Linux Hierarchien, Privilegien, Datenströme und Ausnahmen verwaltet, dann erkennst du diese Muster in absolut jeder komplexen Organisationsstruktur im Leben wieder. Aber ganz zum Schluss möchte ich dich, also dich, der uns gerade zuhört, noch mit einem Gedanken entlassen. Einem Gedanken, der zwei Dinge aus unserer heutigen Analyse miteinander verknüpft.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, wir haben ganz am Anfang gelernt, dass dieses PROC-Verzeichnis eigentlich eine Illusion ist. Es stellt die absolute physische Hardware und den flüchtigen Arbeitsspeicher des Systems einfach nur als scheinbar bearbeitbare Textdateien dar. Und später haben wir gelernt, dass wir extrem mächtige Werkzeuge wie SED haben. Werkzeuge, die Textdateien live manipulieren und blitzschnell umschreiben können.
Ja.
Wenn also das Betriebssystem seine eigene Realität und die pure Hardware als reinen Text begreift, bedeutet das dann, dass man mit Root-Rechten die physischen Grenzen, die Stromspannung der CPU oder das tiefste Verhalten der Hardware verändern kann, indem man einfach nur ein paar Buchstaben in einer scheinbaren Textdatei umschreibt? Die Antwort lautet ja. Alles in Linux ist eine Datei. Und wer den Text kontrolliert, kontrolliert am Ende die physische Realität der Maschine. Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal.